ARD.
Warum nicht das Ende von HIV? Ich finde nicht, dass wir zu klein denken sollten. Um diese Epidemie zu beenden, braucht es Fortschritte in der Prävention, wo wir eben gerade sehr tolle Erfolge sehen. Fortschritte in der Therapie, auch da sind wir sehr gut. Was wir dann noch brauchen, ist wirklich diese HIV-Heilung als letztes Puzzleteilchen. Und ich denke, wenn all diese Dinge zusammenkommen, ist es durchaus möglich, dass wir diese HIV-Epidemie auch beenden. Und das wäre das Ziel.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Auf dem Zeitstrahl der Geschichte, es ist noch gar nicht so lange her, da kam es einem Todesurteil gleich, wenn man HIV-positiv getestet wurde. Inzwischen kann man mit dem Virus gut leben und alt werden, wenn man Zugang zu den entsprechenden Therapien hat. Geht es um die Behandlung von HIV, kann man also durchaus von einer medizinischen Erfolgsgeschichte sprechen. Doch das Happy End, das steht noch aus, die Heilung von HIV-Infizierten. Einzelfälle zeigen, sie ist möglich, aber noch hat man nicht genau verstanden, wie. Mein Studiogast heute will das ändern. Professor Christian Gäbler ist Immunologe und Infektiologe an der Berliner Charité und dem Berlin Institute of Health und hat sich der Mission HIV-Heilung verschrieben. Darum geht's jetzt in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio. Heute am Internationalen Welt-AIDS-Tag. Mein Name ist Anna Korwis. Herzlich willkommen, Herr Gäbler.
Hallo.
Gerade neulich bin ich mit jemandem aufs Thema Verhütung zu sprechen gekommen. Es ging darum, wie wichtig es ist, sich zu schützen. Und die erste wirklich spontane Reaktion meines Gegenübers war, ach, HIV, ja, selbst wenn man das bekommt, das ist ja nicht mehr tödlich. Inwiefern ist dieser Erfolg der Medizin eigentlich auch ein Problem, wenn es darum geht, HIV in den Griff zu bekommen?
Ja, absolut. Das sind natürlich Gedanken oder Aussagen, die wir relativ häufig heutzutage hören. Wir sind so ein Opfer des Erfolges, denke ich. Diese wirklich wahnsinnig großartigen Fortschritte, die gemacht wurden, eben im Bereich der antiretroviralen Therapie von dieser chronischen HI-Virusinfektion sind herausragend. Und das hat aber natürlich auch dann irgendwie dazu geführt, dass die Wahrnehmung etwas gesunken ist und das Risiko, ich glaube, das empfundene Risiko eben weniger wird. Aber es ist natürlich dennoch weiterhin eine bestehende Problematik in Deutschland und in der gesamten Welt. Wir haben weiterhin Neuinfektionen, die über 1 Million weltweit gehen, 10% davon Kinder, die sich weiterhin pro Jahr mit diesem Virus infizieren. Das Problem ist nicht weg. Und gerade wenn man so in die Zukunft blickt, denke ich, ist es eben sehr wichtig, dass wir zum einen keine Angst davor machen, aber dennoch weiterhin eben Achtsamkeit kommunizieren und auch weiterhin die Aufmerksamkeit für Forschung und Fortschritt im Bereich der HIV-Forschung, Therapie, Behandlung und Prävention auch haben.
40 Millionen Menschen weltweit ungefähr sind mit HIV infiziert. In Deutschland sind es rund 91.000. Was bedeutet es denn im Jahr 2024 noch HIV-infiziert zu sein?
Ja, wir sind heute glücklicherweise eben in der Lage, dass diese Diagnose, die oft eben noch mit sehr viel Schrecken verbunden ist, auch aufgrund der Geschichte bedingt, wir allerdings heute wirklich wahnsinnig gute Therapiemaßnahmen haben. Das heißt, wenn eben eine Diagnose gestellt wird, und auch da sind wir eben noch nicht da, wo wir hinwollen, das ist eben immer nicht ganz leicht. Die Biologie dieses Virus weist uns nicht unbedingt immer darauf hin, dass eine Infektion stattgefunden hat. Wenn diese Diagnose aber gestellt wird, kann heute eine Therapie, die auch in der Durchführung sehr, sehr viel einfacher geworden ist. Früher waren das eben Kombinationspräparate, die mehrere Tabletteneinnahmen pro Tag erforderlich gemacht haben. Heute ist es deutlich komfortabler mit Kombinationspräparaten, die beispielsweise eine Tabletteneinnahme pro Tag bedingen oder eben auch langwirksame Präparate. In diese Richtung gibt es eben einige Entwicklungen. Wenn man eben diese Therapie bekommt, wenn man Zugang dafür hat, wenn man die regelmäßig einnimmt, sind wir in einer Situation, dass es sich um eine chronische Infektion handelt, die aber sehr gut therapierbar sein sollte und dann auch dazu führt, dass es eben keine Einschränkung der Lebenserwartung gibt oder sehr viel größere Nebenwirkungen. Allerdings ist auch das eine Situation, wo viel Forschung passiert, dieses Älterwerden mit dieser chronischen HIV-Infektion, das sind Dinge, die wir jetzt eben auch erst zunehmend beobachten. Aktuell leben 40 Millionen Menschen mit HIV. Dadurch, dass wir eben so gute Therapiemöglichkeiten haben, aber weitere Neuinfektionen, wird diese Anzahl eher steigen in den nächsten Jahren. Und Menschen werden eben glücklicherweise sehr viel älter mit dieser Infektion. Das heißt, es ist auch Stand der Forschung, welche Auswirkungen diese chronische Virusinfektion dann im Älterwerden hat. Aber generell haben wir eben eine sehr, sehr gute Therapiemöglichkeit, wenn der Zugang zur Therapie besteht.
Ist aber eben nicht bei jedem der Fall. Letztes Jahr gab es 680.000 AIDS-Tote. Das ist immer noch eine enorm große Zahl. Ja, und die Heilung, eine HIV-Infektion, die galt lange Zeit als unmöglich, weil das Virus eben ziemlich schlau ist, sich versteckt in Reservoirs im gesamten Körper, auch im Gehirn. Seit 2008 gilt die Heilung aber nicht mehr als unmöglich. Da wurde der erste Meilenstein auf dem Weg zur Heilung erreicht, und zwar hier in Berlin an der Berliner Charité. Da gab es den sogenannten ersten Berliner Patienten, Timothy Ray Brown, ein in Berlin lebender Amerikaner. Das war ja jemand, wo man gesagt hätte, der ist definitiv dem Tod geweiht. Er hatte eben diese HIV-Infektion, hatte einen schweren Blutkrebs und musste stammzelltransplantiert werden. Und da hat man jetzt das Glück gehabt, nicht nur die Nadel im Heuhaufen zu finden, überhaupt eine Spenderin für diese Stammzelltransplantation, sondern man hat auch noch eine Spenderin gefunden, die zu 1% der europäischen Bevölkerung mit einer ganz besonderen Eigenschaft gehört. Können Sie das nochmal erklären?
Ja, absolut. Das kann man, glaube ich, nicht oft genug betonen, dass wir irgendwie das Privileg haben, hier in Berlin zu sein, wo eben genau dieser erste Berlin-Patient und eben dieser Präzedenzfall geschaffen wurde, dass eine HIV-Heilung möglich ist. Und es gelang, wie Sie schon richtig zusammenfassen, eben durch diese etwas unglückliche Kombination, dass sowohl eine HIV-Infektion bestand, als auch eben diese Blutkrebsdiagnose bei Timothy Ray Brown damals gestellt wurde. Allerdings gab diese unglückliche Konstellation auch in gewissermaßen eine Chance, weil sozusagen bei einer Stammzelltransplantation ein neues Immunsystem transplantiert wird. Das heißt, hämatologische Stammzellen, also blutbildende Stammzellen einer fremden Person übertragen werden, mit dem Zweck, diesen Blutkrebs, das heißt diese entarteten Blutzellen, das blutbildende System zu ersetzen. Und das HIV-Virus, Sie sagten es schon, ist ein schlaues Virus. Schlau ist immer ein bisschen ein zu aktiver Ausdruck für ein Virus. Ein Virus ist letztlich aber evolutionär eben mit unserem Immunsystem gewachsen und hat eben Wege gefunden, dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen Immunsystem und Virus letztlich zu umgehen über die Jahrtausende hinweg. Und eine der Eigenschaften, was es so tückisch macht, ist, dass das HIV-Virus eben ganz speziell diese Zellen im menschlichen Körper infiziert und angreift, die eben eigentlich damit mit dieser Aufgabe betraut sind, dieses Virus abzuwehren. Also die Immunzellen, die sogenannten CD4-T-Zellen in unserem Körper, die T-Helferzellen, die auch an ganz entscheidender Stelle im Immunsystem sitzen. Sie vermitteln letztlich zwischen einer zellulären Immunantwort und einer antikörperbasierten Immunantwort und sind wirklich Schaltstellen in unserem Immunsystem. Und diese werden durch dieses Virus infiziert und auf die Dauer auch reduziert, was dann eben dazu führt, dass es zu dieser Immunschwäche, zu Infektionen mit Krankheitserregern, die in der Regel kein Problem darstellen, wenn aber das Immunsystem so geschwächt ist, dann doch ein Problem werden und zum Tod führen können. Und dadurch, dass dieses Virus eben genau diese Immunzellen angreift, kam es dann in dieser Situation, wenn ein zusätzlicher Blutkrebs vorliegt und diese Indikation für eine Stammzelltransplantation gestellt wird, eben zur Chance zu sagen, vielleicht können wir sozusagen ein neues Immunsystem transplantieren, das dann eben im ersten Schritt keine HIV-Infektion in sich trägt. Und was dann eben damals Gero Hüther und das Team der Hämato-Onkologen an der Charité und der Infektiologen an der Charité damals gemacht haben, ist, einen Stammzellspender zu suchen, der passt für die Blutkrebsbehandlung, aber eben auch diese seltenen Mutationen trägt. Und das sind Mutationen auf einem Oberflächenrezeptor der Immunzellen, der sogenannte CCR5-Rezeptor, ein Rezeptor, der für HIV essentiell wichtig ist, um diese Zellen zu befallen. Es gibt aber eben sehr seltene Fälle, wo beide Informationen der Eltern in Individuen eine Mutation tragen, die dann eine Resistenz gegenüber dieser HIV-Infektion aufweisen. Das heißt, was damals das Team an der Charité gemacht hat, ist, einen Stammzellspender zu suchen, der eben auch diese seltene Resistenz aufwies.
Und zwar von beiden Elternteilen aus vererbt bekommen hat.
Korrekt. Und das war aber letztlich damals ein wissenschaftlicher Versuch, der sich dann aber als erfolgreich herausstellte, weil in der Tat Timothy Ray Brown nicht nur diesen Blutkrebs erfolgreich besiegen konnte und man dann auch im Nachgang keine Zeichen mehr einer HIV-Infektion für viele, viele Jahre sah, was damals uns eben wirklich zum ersten Mal den Beweis geliefert hat, dass eine Heilung auch trotz dieser Tücken dieses Virus durchaus möglich ist.
Das war das erste Mal weltweit, dass es gelungen ist. Danach hat es noch eine Handvoll weitere Male geklappt. Dieses Jahr gab es aber einen weiteren Meilenstein, der wiederum hier in Berlin an der Charité erreicht wurde. Patient Nummer 7 inzwischen. Da waren Sie auch im Team mitverantwortlich und haben ihn mitbetreut. Das war ein 60-jähriger Mann, eben auch HIV-positiv mit Blutkrebs. Auch er hat eine Stammzelltransplantation erhalten. Und trotzdem war dieser Fall anders als der von Timothy Ray Brown oder den auf ihn folgenden und auf seine Art und Weise spektakulär. Warum?
Jetzt in diesem Fall war es so, dass eben mit diesem Wissen auch nach einem passenden Spender, einer passenden Spenderin gesucht wurde, die diese Erbmerkmale trug, aber das einfach aufgrund der Seltenheit dieser Mutation nicht möglich war.
1% der Bevölkerung in Europa.
Und man hat dann sozusagen ein bisschen pragmatisch eine Spenderin in diesem Fall ausgewählt, die eine sogenannte heterozygote Mutation trug. Das heißt, es war ein Erbmerkmal vorhanden, das diesen normalen oder gesunden CCR5-Rezeptor trug und nur eine, die diese Mutation trug.
Also ein Elternteil hatte ihr das vererbt.
Korrekt. Mutation. Und das ist etwas häufiger. Da sind wir so im Bereich von 15-17%, die in Europa diese Rezeptorvariante haben. Man ging aber eigentlich, oder man kann in der Theorie nicht davon ausgehen, dass dann eine Resistenz vorliegt, weil selbst einer dieser gesunden Rezeptoren für dieses HIV-Virus eben ausreicht, um die Zellen zu befallen. Sodass das sozusagen eine relativ etwas pragmatische Entscheidung war, die auch nicht unmittelbar mit großen Hoffnungen verbunden war. Aber in der Tat war es in diesem Fall so, dass der Patient auch wieder eine sehr erfolgreiche Krebsbehandlung glücklicherweise hatte nach der Stammzelltransplantation. Und gleichzeitig hat der Patient selbstständig damals dann nach so 3 Jahren nach der Stammzelltransplantation entschieden, die Therapie, seine HIV-Therapie, diese antiretrovirale Therapie zu beenden. Und was wir eben seit dieser Zeit sehen, zu unserer großen Überraschung, dass mittlerweile 6 Jahre vergangen sind und es keine Anzeichen gibt, dass eben diese HIV-Infektion zurückgekehrt ist, dass es zu einer erneuten Virusvermehrung gekommen ist.
Diesen Fall haben Sie in diesem Jahr bei der Welt-AIDS-Konferenz vorgestellt. Sie sagten, es war eine pragmatische Lösung. Man hatte quasi gedacht, besser, er hat eine Spenderin, die von einem Elternteil die Mutation, die gegen HIV resistent macht, mitbekommen, als gar nicht. Was heißt das denn jetzt? Heißt es, dass es im Endeffekt vielleicht doch gar nicht die Mutation war, weder bei dem Berliner Patienten Nummer 7, dem aktuellen Fall, noch beim ersten, die dafür gesorgt hat, dass er als HIV geheilt gilt, sondern dass es einfach die Transplantation an sich war?
Wir arbeiten leider mit diesen sehr, sehr geringen Fallzahlen. Das heißt, wir können nicht immer unmittelbar sehr hohe statistische Zusammenhänge daraus ableiten, aber wir können von diesen Einzelfällen lernen. Und in diesem Fall sehen wir einfach auch da wieder, es ist möglich, dass auch ein neues Spenderimmunsystem, das trotzdem noch infizierbar ist mit diesem HIV-Virus, dass wir dennoch eine langjährige Remission oder eben auch, wie wir vermuten, wirklich eine HIV-Heilung erreichen können.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit Professor Christian Gäbler, Immunologe und Infektiologe an der Charité und dem Berlin Institute of Health. Jetzt kann man ja nicht alle HIV-Patienten mit einer Stammzelltransplantation beglücken, in Anführungsstrichen. Das ist einfach ein extrem gefährliches Unterfangen auch, hat hohe Nebenwirkungen. Das kommt ja nur für eine ganz kleine Patientengruppe überhaupt in Frage. Aber inwiefern kann trotzdem diese Entdeckung oder die Erfahrung, die man jetzt mit diesen speziellen Patienten gemacht hat, helfen bei einer HIV-Heilung von Patienten, die eben nicht eine Co-Krebserkrankung haben?
Sie sagen das absolut richtig. Eine Stammzelltransplantation ist eine Therapieform, die mit wahnsinnig großen Nebenwirkungen behaftet ist, die ein sehr, sehr hohes Risiko auch mit sich bringt, daran zu versterben. Das heißt, eine Stammzelltransplantation, um eine HIV-Heilung zu erreichen, wo wir eigentlich gute Therapiemöglichkeiten haben, ist unethisch und keine Option. Dennoch lernen wir jetzt eben wieder aus diesem Fall, dass diese Resistenz, diese CCR5-vermittelte Resistenz eben nicht der komplette Erklärmechanismus ist. Und das führt uns wieder zurück zu diesen Virusreservoiren. Das heißt, es beginnt letztlich, und wir müssen auch zurückkommen, bei diesen Virusreservoiren. Das heißt, wir müssen sehr, sehr gut verstehen, wie diese Virusreservoire aussehen, wo die im Körper sitzen. Das sind, wie gesagt, diese Immunzellen. Immunzellen sind sehr migratorisch. Das heißt, die patrouillieren in unserem Körper in unterschiedlichen Geweben, im Blut, aber eben auch im Darm. Es gibt selbst Immunzellen, die eben in unserem Zentralnervensystem sind. Also Teile unseres Körpers, die eben sehr, sehr schwer auch zu erreichen sind, aber dort eben Virusreservoire auch wieder eine neue Virusvermehrung auslösen können. Das heißt, diese Herausforderung beginnt für uns erstmal damit, damit, diese Virusreservoire sehr gut zu verstehen, um dann eben zu verstehen, wie wir es schaffen, diese Virusreservoire so gut wie möglich therapeutisch anzugehen. Das heißt, wie können wir diese verändern? Wie schaffen wir es, dieses Virus entweder sozusagen aus diesen Virusreservoiren zu entfernen oder wie schaffen wir es, diese Virusreservoire in so einer Form zu verändern, dass eben keine Virusvermehrung stattfinden kann, ohne dass wir eben jetzt sagen müssen, wir brauchen immer ein komplett resistentes Immunsystem, weil das haben wir gelernt aus diesem Fall. Das brauchen wir nicht immer, aber wir müssen Wege finden, diese Virusreservoire besser zu verstehen und diese sozusagen, wenn wir therapeutischen Einfluss nehmen wollen, zu verändern.
Ihr eigener Forschungsschwerpunkt, das sind Antikörpertherapien zur Behandlung und eben auch zur Prävention von HIV-Infektionen. Dafür haben Sie auch 2023 den AIDS-Preis erhalten und in diesem Jahr eine 1,5 Millionen Euro Förderung des Europarats. Was ist denn die Idee hinter diesen Antikörpertherapien? Wo setzen die an?
Da muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Antikörper, ja, das sagen Sie ganz richtig, das sind Moleküle, gerade gegen HIV, die mich jetzt schon seit über gut 15 Jahren beschäftigen.
Körpereigene Proteine, die das Virus selbst bekämpfen können.
Korrekt. Und das beginnt letztlich mit auch meinen eigenen Forschungsarbeiten, die ich damals in den USA, in New York, an Rockefeller Universität begonnen habe. Und das war eine sehr spannende Zeit, weil damals, so vor 2010, würde ich sagen, eigentlich die eingängige Meinung war, dass unser Immunsystem keine sehr guten Antikörper gegen dieses HIV-Virus ausbilden kann, auch wieder aufgrund dieser Schwierigkeiten, vor die dieses Virus unser Immunsystem stellt. Man ging davon aus, dass Menschen mit HIV trotz dieser chronischen Infektion eben keine guten Antikörperantworten ausbilden können. Allerdings haben wir dann 2010 gelernt, dass es eher eine methodische Schwäche war. Das heißt, wir hatten nicht die richtigen Methoden, um diese Antikörperantworten zu untersuchen. Und damals gab es dann methodische Fortschritte im Bereich der molekularen Biologie, die es uns ermöglicht haben, sogenannte monoklonale Antikörper zu untersuchen. Das heißt, wirklich einzelne Antikörper zu untersuchen, diese auch herzustellen und funktional zu untersuchen. Und das führte eben dazu, dass wir 2010, 2011 eine Vielzahl von solchen sogenannten breit neutralisierenden Antikörpern identifizieren konnte, die in Menschen mit chronischer HIV-Infektion gebildet wurden, die eben auch eine Vielzahl von HIV-Varianten unschädlich machen konnten.
Also das meint dieses breit neutralisieren, dass die, obwohl es verschiedene Varianten eben dieses HIV-Virus gibt, die den erkennen können und eben ausschalten können.
Genau, und das war eben das, was wir lange dachten, dass es nicht möglich ist, dass unser Immunsystem diese ausbildet. Und jetzt ging es dann eben genau darum zu verstehen, ob sich diese Antikörper, diese breit neutralisierenden Antikörper für den Einsatz in der HIV-Prävention, Therapie oder eben auch im HIV-Heilungsbereich einsetzen lassen.
Wie ist denn da der Stand heute? Also es laufen zahlreiche klinische Studien. Wie weit sind wir denn oder wie weit sind Sie vielmehr mit diesen Antikörpertherapien gekommen?
Also wir befinden uns immer noch auf der Ebene der klinischen Prüfungen. Das heißt, es gibt noch keine zumindest breit zugelassenen Kombinationstherapien beispielsweise im Antikörperbereich. Aber wir gehen inzwischen in den Bereich der klinischen Prüfung, die größere Anzahl an Teilnehmenden einschließen, international, die unterschiedliche Bereiche dieses möglichen Einsatzes von Antikörpertherapien angucken. Einerseits in der Therapie, andererseits auch in der Prävention. Es gibt Studien, wo die HIV-Übertragung von Mutter auf das Kind stattgefunden hat. Einerseits, um diese Übertragung zu verhindern oder wenn Übertragung eben bei Säuglingen stattgefunden hat, um auch zu gucken, ob Antikörpertherapien gerade in dieser frühen Phase möglicherweise eben eine Therapieform sind, die sich eignet. Also es gibt unterschiedliche klinische Prüfungen, die eben genau den Einsatz dort testen. Und das ermöglicht uns dann eben auch wiederum neue wissenschaftliche Fragestellungen zu untersuchen.
Wenn es um die Behandlung von HIV-Infektionen geht, gibt es gerade auch ein anderes Präparat, über das sehr viel diskutiert wird und das auch als Game Changer bezeichnet wird. Es geht um Lenacapavir. Das soll auch helfen, HIV-Infektionen zu verhindern, also als Prophylaxe eingesetzt werden. Es gibt zwar schon jetzt auch eine sogenannte Präexpositionsprophylaxe, das ist ein Kombipräparat, das eben vor einer Ansteckung mit HIV schützen soll und auch recht erfolgreich tut. Dennoch wird Lenacapavir als großer Fortschritt gefeiert. Warum?
Ja, in der Tat. Es gibt noch viele Fragezeichen um Lenacapavir, gerade so wie die Implementierung dieser Prophylaxe aussehen kann. Aber es hat auf jeden Fall das Potenzial, wirklich ein Gamechanger zu sein. Ich hatte das Glück, in München auf der Welt-AIDS-Konferenz neben Linda Gell-Becker in der gleichen wissenschaftlichen Session unsere Ergebnisse vorstellen zu dürfen, wo dann auch diese Ergebnisse dieser breit angelegten Prophylaxe-Studien für Lenacapavir zum ersten Mal gezeigt wurden und dort wirklich in einer groß angelegten klinischen Studie eben gezeigt werden konnte, dass Risikogruppen unter dieser prophylaktischen Therapie keinerlei Infektionen stattgefunden haben. Wirklich diese schwarze Null dort damals in München zu sehen, war wirklich sehr, sehr beeindruckend, hat auch dann zu Standing Ovations berechtigterweise geführt. Das heißt, wirklich Neuinfektionen zu verhindern in Gruppen, die eben risikobehaftet sind. Das waren insbesondere junge Frauen in Subsahara-Afrika. In klinischen Prüfungen mit mehreren tausend Studienteilnehmenden keinerlei Neuinfektionen unter dieser prophylaktischen Therapie mit Lenacapavir. Das ist wirklich ein herausragender Erfolg. Und das Besondere ist, Sie sagten es schon, wir haben auch zugelassene PrEP-Präparate, also Präexpositionsprophylaxe, die in der Regel täglich eingenommen wird. Es gibt inzwischen auch ein paar etwas langwirksamere, aber in der Regel ist eben die tägliche Einnahme empfohlen. Das Besondere an Lenacapavir ist, dass es in einem Abstand von 6 Monaten injiziert werden kann. Das heißt, diese tägliche Einnahme ist nicht erforderlich. Und mit dieser sehr einfachen, muss man schon sagen, Verabreichungsform konnte eben dieser durchschlagende Erfolg gezeigt werden, dass wirklich keine Neuinfektionen dort beobachtet wurden, was durchaus das Potenzial hat, wirklich die HIV-Prophylaxe zu revolutionieren.
Man muss nicht jeden Tag dran denken, man hat vielleicht einfacher Zugang, man wird nicht beobachtet, wie man die Tabletten jeden Tag nimmt, also was könnte davon Vorteil sein. Das Präparat ist auch seit 2022 in der EU zugelassen, in Deutschland aber nach wie vor nicht auf dem Markt. Warum?
Ja, es gibt gerade die Implementierung, was jetzt die Prophylaxe angeht, das ist, glaube ich, gerade einer der wichtigsten Diskussionspunkte. Auch da muss man immer gucken, wo ist der Bedarf am größten, wo sollte diese Prophylaxe erfolgen. Da finden gerade große Diskussionsrunden statt. Das ist eine politische Frage oder auch letztlich Beratungsorganisationen, die WHO arbeitet gerade an neuen Guidelines. Es muss natürlich mit den pharmazeutischen Firmen, die eben Lenacapavir auf den Markt bringen, gut besprochen werden.
Auch eine Frage des Geldes letztlich, ne? Weil, was habe ich gelesen, 40.000 Euro kosten 2 Spritzen?
Also es gibt einige Fragezeichen, aber es hat auf jeden Fall das Potenzial und diese Ergebnisse zu sehen, ist wirklich ein durchschlagender Erfolg.
Könnte man sich dann eigentlich die bisher vergebliche Suche nach einem Impfstoff gegen HIV sparen?
Ja, die Frage bekommen wir sehr oft. Wo würde man sozusagen den Vorteil sehen, wenn wir alle 6 Monate, möglicherweise kann man diese Halbwertszeiten sogar noch verlängern, Spritzen bekommen könnten? Wir haben eine jährliche Grippeimpfung, die wir auch updaten müssen. Ist es nicht so, dass man dann in den Bereich kommt, um diese aktive Immunisierung nicht mehr zu benötigen? Letztlich muss man sagen, sind das so ein bisschen theoretische Gedankenspiele, weil wir eben auf dem Weg zu dieser aktiven, also diese HIV-Impfung, zwar kleinere Erfolge aktuell sehen im grundlagenwissenschaftlichen Bereich, aber nichts, was sich jetzt abzeichnet, wirklich unmittelbar sich auch in die klinische Forschung übertragen zu lassen oder in die breite Anwendung. Der Weg hin zu dieser aktiven Immunisierung ist sicherlich noch sehr lang.
Sie sind erst im letzten Jahr gewechselt aus den USA an die Charité nach Berlin. Was haben Sie an der Charité vor?
Ja, wir wollen einerseits unsere HIV-Forschungsschwerpunkte wirklich an der Charité aufbauen. Wir haben in Berlin eine der größten Gemeinschaften von Menschen mit HIV in Deutschland oder die größte. Und auch europaweit ist einfach hier sozusagen die Community sehr groß. Und wir wollen jetzt hier in Berlin einen sowohl grundlagenwissenschaftlichen Forschungsschwerpunkt zu HIV aufbauen, als auch einen klinischen Forschungsschwerpunkt und wollen dies gerne auch im Rahmen eines Zentrums für virale Immunologie und Heilung machen. Das muss nicht nur HIV sein, aber sicherlich mit einem Schwerpunkt auf HIV in enger Kooperation mit Partnern in Deutschland, europäischen Partnern und auch unser Netzwerk in den USA nutzen, um eben hier Berlin als Forschungsschwerpunkt für HIV auch zu etablieren.
Jetzt hat sich in dem Forschungsfeld ja so viel getan, in noch nicht mal einem Menschenleben letztlich. Ich erinnere mich noch als Teenager, diese Angst vor HIV, damit ist man ja quasi sozialisiert worden. Und jetzt können selbst Risikogruppen dank Präexpositionsprophylaxe quasi Sex ohne Angst haben. Es gibt bei der Behandlung die Möglichkeit, damit zu leben wie mit einer anderen chronischen Erkrankung. Es gibt diese Fälle, wo eine Heilung geglückt ist. Was glauben Sie in Ihrem Forscherleben, das ja auch noch einige Jahrzehnte sicherlich umfassen wird, werden Sie das noch erleben? Vielleicht jetzt nicht das Ende von HIV, aber das Ende von AIDS?
Ja, ich hoffe es absolut. Und ich würde auch gar nicht sagen, warum nicht das Ende von HIV. Ich finde nicht, dass wir zu klein denken sollten. Um diese Epidemie zu beenden, braucht es eben Fortschritte in der Prävention. wo wir eben gerade sehr tolle Erfolge sehen. Fortschritte in der Therapie, auch da sind wir sehr gut. Es geht dann, glaube ich, eher darum, dass es eben dann, was die Implementierung angeht, was auch nie zu vernachlässigen ist, sondern eine sehr große Herausforderung ist.
Der Zugang.
Der Zugang. Und was wir dann noch brauchen, ist wirklich diese HIV-Heilung als letztes Puzzleteilchen. Und ich denke, wenn all diese Dinge zusammenkommen, ist es durchaus möglich, dass wir diese HIV-Epidemie auch beenden und dass keiner daran denken sollte, muss oder in irgendeiner Form, dass überhaupt noch ein Thema ist. Das wäre das Ziel. Und wir sollten Visionen haben. Und ich glaube aber auch, dass es keine völlig utopische Idee ist. Allerdings muss man auch da ein bisschen Vorsicht mahnen. Viele dieser Erfolge, die wir jetzt sehen, die wir jetzt auch ernten, basieren eben darauf, dass sehr viel Forschung, Forschungsmittel auch in die HIV-Forschung gegangen ist. Die basieren auf Forschungsarbeiten und dafür braucht man Fördermittel und Unterstützung von Organisationen, die eben in diesen Bereichen arbeiten.
Christian Gäbler, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Das waren die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Zu Gast war Professor Christian Gäbler, Immunologe und Infektiologe an der Berliner Charité und dem Berliner Gesundheitsinstitut. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korwes.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.